Es ist auch wirklich eine sehr große Ehre, wieder hier zu sein. Ich habe eine halbe Stunde lang geübt, um Folgendes zu sagen. Ich freue mich riesig. Ist das richtig? Ja? War das, sagt man das hier so? Also super, super, dass ich wieder hier sein darf und tausend Dank, dass ihr euch immer noch für UFOs interessiert. Es ist ja ein Thema, muss ich sagen, das ist so vielfältig und trotzdem auch so belanglos, wenn man sich anguckt, dass unsere Politiker gerade Deutschland ausverkauft haben mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus, der ja im Grunde die Pipeline direkt in die Tresore der Banken legt, ja. Und ich nehme an, dass also die nächste Zeit sehr viel mehr geprägt sein wird von völlig anderen Themen als UFOs. Aber UFOs ist ein Thema, das werden wir jetzt auch sehen bei dem Vortrag, das immer mal wieder an die Öffentlichkeit kommen wird, insbesondere in Deutschland, denn Deutschland spielt, genau wie Österreich übrigens, auch eine möglicherweise eine Schlüsselrolle bei der ganzen Sache. Und Deutschland hat bis jetzt noch nichts bekannt gegeben. Aber bevor ich mit meinem Vortrag anfange, das haben wir überhaupt nicht abgesprochen, aber das muss ich jetzt unbedingt euch mal zeigen. Und zwar, wir machen gerade ein ganz anderes, aufregendes Projekt. Frank Höfer von Nuviso und Michael Svoboda, die beiden, die da an der Kamera stehen, und weitere 5 Leute und ich, wir waren vor kurzem in England bei den Kornkreisen. Wir haben uns gedacht, Kornkreise 2012, das können wir uns nicht entgehen lassen. Wir machen die Fortsetzung des Films Die neue Feldordnung, die wir 2008 schon gemacht haben. Und dann haben wir so viel Material allerdings wieder zurückgebracht, dass wir uns gesagt haben, nee, wir können ja unmöglich einen 1,5 Stunden Film draus machen, wir machen eine Serie. Und und es ist ja auch so, es sind schon 100 Dokus über Kornkreise gemacht worden, es gibt so viele Fakten über Kornkreise, noch eine Doku und so weiter, deswegen haben wir uns diesmal versucht, mehr also auf das zu konzentrieren, was in diesen Kreisen vor sich geht, und ich bin sehr froh und stolz, dass ich hier einen kleinen kurzen Ausschnitt, ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus unserem Rohschnitt, schon mal präsentieren darf, damit ihr wisst, was da demnächst auf das deutsche YouTube und Nuviso und Exopolitik zurollt. Und es dauert eine Weile, bis das geladen ist. So lange muss ich also hier noch die Lücke füllen. Ich habe berechnet ungefähr 5 Sekunden, bis der Cursor aufhört, sich zu drehen. Schönes Wetter heute und eigentlich müsste demnächst irgendwas auf diesem Bildschirm hier erscheinen. Es ist eine etwas größere Datei und wie man sieht, ackert der Computer immer noch und jetzt ist es soweit.
Mann, ist das heiß. Oh. Puh.
So, das Bild ist da. Sind also ready.
I was walking over this spot and it just like it felt really different, so I stopped and I went back over it to see if I was just imagining it or not, but definitely feels different right here. It was like it felt like the energy traveled up like through my core, up my spine, and it kind of feels like cooling, whereas the other one felt kind of warm in some spots. This one feels like cooler.
Why don't we walk around a little and see how the energy behaves? What do you think?
Yeah, sure.
Yeah?
Okay.
Cool.
That way.
Yeah.
It sort of feels like a tickling, I don't know. Mm. Feels good.
Maybe we should walk along and see if we can find another energetic spot, the G-spot of the crop circles.
Yeah. Definitely.
If you keep on walking in this formation and you find a place again where you find something special, would you let me know?
Yeah, of course.
Okay, great.
Thank you.
Yeah, we were just joking because Liana just told me that, you know, there's some spots where certain people feel certain energy, so maybe we were joking, maybe this is the G-spot of the crop circle.
Well, this actually is, I don't know, the G-spot, the gyro spot, the gyroglyphics. I mean, these are These are crop circle gyroglyphs. Mm-hmm. When you look at the formation, the spot that we're standing at right now is it's the conjunction. It's the whole thing. I don't have any really...
Can I take a photo of that?
Sure, I guess.
Please.
Yeah.
To me, you know, it seems as though it's all from above. Something has come down to do this, to have a perspective on the whole of the field. It's mind-blowing,
really. Yeah, it changes your worldview.
Yes, I mean, it does.
And this is just one.
The fascination is there now. I've got the bug.
Oh.
My son and I were here late at night on the 15th, and then the morning of the 16th, this center part was here. Mm-hmm. And then 2 days later, these extensions and this came in. So this is three-time visited. But the spot that we're standing at right now, it's the conjunction between, it connects with the star. And that's why I'm referring to it as the angelic cathedral. If you stop and you drop back and you think about what would it take to do this logistically and design this with such beauty and deliver it not only here in England but in the United States and Italy, Netherlands, there's a larger story going on here. It's not just this formation.
Ja, das ist sozusagen der Plan B, falls mal mit den UFOs nicht mehr klappt. Ne? Danke. Wir haben auch wirklich einen riesen Aufwand betrieben. Achtköpfiges Drehteam mit 2 Koptern waren wir dort. 2 Leute, die sich nur darum gekümmert haben, dass der Kopter startet und landet und nicht abstürzt zwischendurch, obwohl das ist auch passiert. Wir haben die unglaublichsten Sachen erlebt. Es ist Kameras ausgefallen. Es sind unglaubliche Sachen einfach wirklich geschehen. Und ich freue mich sehr drauf, wenn es dann soweit ist, wenn wir das alles veröffentlichen können. Wir hoffen, dass wir es dieses Jahr noch hinkriegen, aber wahrscheinlich wird das nichts. Wir versuchen. So, jetzt wieder ernsthaft UFOs. Ganz wichtig. Eine Frage nochmal, ich hatte das letzte Jahr schon gefragt, wer hat denn hier schon mal von Exopolitik gehört? Bitte mal Hand hoch. Also weil letztes Jahr waren es ungefähr 8%, jetzt würde ich sagen 80, das ist nicht schlecht. Ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz sagen, was Exopolitik eigentlich ist. Es gehört zu einem weltweiten Netzwerk von Bürgerinitiativen, die es auf allen Kontinenten gibt. Es sind über 20 Länder, wo es das gibt. Wir in Deutschland haben im Grunde eine kleine Sonderrolle, weil wir wirklich das also sehr, sehr professionell versuchen aufzuziehen. Wir haben eine Webseite mit 3 Bereichen, Exo-Wissen, Exo-Magazin und Exo-Community. Da sind über 3000 Mitglieder sind wir jetzt und Aktivisten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber es ist zum Beispiel auch irgendwie der Dekan von der Wirtschaftsfakultät in Dubai Aktivist oder so. Also es sind auch wirklich viele internationale Leute und die interessieren sich für Exopolitik, weil wir über Sachen berichten, die wir in Massenmedien leider nie erfahren dürfen. Und das ist jetzt nur mal hier kleine Beispiele, über was wir so berichtet haben schon. Was ich sehr super, was ich wirklich super finde, ist, dass wir General Ricardo Bermúdez aus Chile haben. Er ist der Leiter des offiziellen staatlichen UFO-Forschungsprogramms in Chile und reist in seiner Eigenschaft als UFO-Forschungsprojektleiter von Chile, also in die USA, und hat dann dort einen UFO-Vortrag gehalten. Das müsste man sich hierzulande mal vorstellen. Und darunter ist sein Amtskollege aus Frankreich. Ich habe ja Dolmetschen studiert für Französisch und Spanisch und bin also deswegen gerade in diesen Kulturkreisen auch viel, ich will nicht sagen viel unterwegs, aber es interessiert mich sehr und es ist unfassbar, was aus diesen Ländern kommt. Davon erfahren wir leider nichts in deutschen Massenmedien. Und dazu komme ich auch gleich nochmal zu Frankreich. UFO-Landung im Rendlesham Forest. Wir waren da, haben eine Dokumentation, eine Reportage gemacht, auch lange Interviews mit den Augenzeugen. Und ein Interview, das mir auch am Herzen liegt, mit Erich von Däniken über seine Begegnung mit einem Außerirdischen. Ich habe gute Gründe anzunehmen, dass die wichtigsten Teile davon tatsächlich so stimmen, wie sie in dem Buch stehen. Warum wird über diese ganzen Sachen eigentlich nicht berichtet im Fernsehen? Ich würde sagen, es hat was damit zu tun, dass UFO-Fälle eben jenseits der Lächerlichmachung, die wir ja immer wieder erfahren, ein sehr, sehr ernsthaftes Thema ist. Es betrifft die nationale Sicherheit. Es hängt also wirklich die Sicherheit dran. Oftmals hat das Militär damit zu tun. Und ich möchte nur mal einen der vielen Fälle, die ich also auch recherchiert habe und wo ich die Augenzeugen auch selber interviewt und gesprochen habe, hier mal noch mal kurz vorstellen. Am 16. März 1967 fielen auf einer Atomraketenbasis mitten zu Hochzeiten des Kalten Krieges hier in Montana zeitgleich 10 Atomraketen aus, die allesamt getrennt voneinander verschaltet waren. Die waren natürlich nicht in Reihe geschaltet, ja. Das amerikanische Militär ist ja nicht blöd, die wissen ja, wenn die Russen eine Atombombe irgendwo zünden, gibt es diesen elektromagnetischen Impuls, der alle elektrischen Geräte ausfallen lässt. Und diese Raketen waren also dagegen gesichert und sind trotzdem alle zeitgleich ausgefallen. Und dreimal dürfen Sie raten, woran das lag. Ich habe dazu mal den Zeugen selbst interviewt und hier ein kurzer Ausschnitt daraus.
While I was on duty,
es begann, als ich Dienst hatte. Wir hatten die Kontrolle über die Raketen. Dabei saß ich in einer Untergrundbasis, ungefähr 20 Meter unter der Erdoberfläche. Wir hatten die Aufsicht über 10 Langstreckenraketen, in diesem Fall die Minuteman 1-Rakete. Ich hatte Dienst und an einem frühen Morgen des 24. März 1967 erhielt ich einen Anruf von dem Wachmann an der Oberfläche. Er berichtete mir, dass dort seltsame Lichter am Himmel hin und her schossen, die plötzlich stoppten, wieder umkehrten und dabei keinerlei Geräusche verursachten. Er wollte mir davon berichten und sagte, Sie haben das beobachtet. Ich wusste nicht, was ich davon zu halten hatte, und ich sagte, na gut, und habe wieder aufgehängt. Aber ich hielt es schon für merkwürdig, denn das waren sehr professionelle Menschen. Die haben immer genaue Berichte abgeliefert. Das ist ja ein sehr ernsthaftes Geschäft, Atomwaffen. 5 Minuten später rief er zurück. Diesmal schrie er ins Telefon. Er sagte, alle Wachmänner hier sind mit den Waffen draußen. Wir sehen ein glühendes rotes Objekt, das über dem vorderen Tor schwebt. Das Tor war circa 25 Meter entfernt und das Objekt schwebte darüber und hatte ein pulsierendes rotes Licht. Er wollte von mir Anweisungen, wie er nun zu verfahren hätte. Ich sagte zu ihm, achten Sie darauf, dass es nicht innerhalb der Absperrung gerät. Ich dachte, es handelt sich vielleicht um einen Angriff. Dann sagte er, einer der Wachmänner habe sich verletzt und legte wieder auf. Ich ging zu meinem Kommandanten, um ihn darüber zu unterrichten. Fred Maywald hieß der damals. Und plötzlich gingen alle Raketen aus. Die grünen Lichter wurden rot. Das bedeutete, dass die Raketen deaktiviert wurden. Das war der sogenannte No-Go-Zustand.
Das ist eine Geschichte, die man ihm jetzt glauben kann oder nicht, aber der Herr Salas, mit dem ich auch schon seit längerer Zeit, noch lange vor dem Interview in Kontakt gestanden habe, um auch seine Pressekonferenz einzudeutschen, der hat nämlich zusammen mit einem anderen Forscher 7 Militärs zusammengesammelt, die allesamt an Atomraketenstützpunkten gearbeitet haben und aus erster Hand solche Vorfälle bezeugen können. Es sind atemberaubende Fälle dabei. Aber das ist nicht nur eine Geschichte, sondern er hat auch die Dokumente dazu. Und aus diesen Dokumenten geht klar hervor, dass der Fall von der Luftwaffe untersucht wurde und dass sie das sehr ernst genommen haben. Hier steht's. Die Tatsache, dass für den Verlust von 10 Raketen kein offensichtlicher Grund festgestellt werden kann, bereitet diesem Hauptquartier Anlass zu großer Besorgnis. Grave concern to this headquarters steht hier. Es ist also ein Widerspruch zum offiziellen Standpunkt der Luftwaffe, dass noch nie irgendein untersuchter UFO-Fall irgendwelche Anzeichen einer Bedrohung der nationalen Sicherheit gezeigt hätte. Und es ist eigentlich auch kein Einzelfall. Denn wenn Sie sich in diesem Bereich mal umschauen, es ist sehr interessant, dass sehr, sehr viele UFO-Vorfälle in der Nähe von Atomanlagen stattfinden. Wenn Sie da mal gucken, was hier los ist in den Dokumenten, diese Dokumente habe ich von Robert Hastings, das ist der Kollege von Robert Salas, auf seiner Website ufohastings.com. Und da finden Sie unter anderem solche Berichte hier. Das ist jetzt ein original freigegebener Bericht vom August 1966. Da heißt es darin, das liest sich wie Science Fiction, ja, hier steht, um 5.12 Uhr stieg das UFO nach oben, nachdem es 15 Minuten geschwebt war. Die südliche Radarstation gab die Höhe mit 100.000 Fuß an, nordwestlich von Minot Air Force Base. Zu diesem Zeitpunkt berichtete ein Einsatzteam, dass das UFO sich herabsenkte. Die Radarstation bestätigte dies. Dann das UFO begann herabzuschießen und abzutauchen. Dann schien es 10 bis 15 Meilen südlich von Mike 6 zu landen. Das Kontrollzentrum vom Mike 6 Raketenstützpunkt, so hieß das, schickte ein Einsatzteam los, um dies zu prüfen. Als das Team ca. 10 Meilen von der Landestelle entfernt war, wurde der Radiokontakt zum Team durch Störgeräusche unterbrochen. 5 bis 8 Minuten später verschwand das Leuchten und das UFO hob ab. Da haben Sie die klassischen Merkmale eines ernsthaften UFO-Vorfalls. Erstens, UFOs in der Nähe von Atomwaffen. Zweitens, Störgeräusche im Radiokontakt bricht ab und so weiter, also der Funkkontakt. Und das sind Sachen, die natürlich viele Länder auf der Welt auch dazu bewogen haben, eigene Untersuchungen anzustellen. Diese Liste aktualisiere ich ständig. Es sind inzwischen 20 Länder, es sind eigentlich 21 Länder, die entweder offiziell oder inoffiziell das UFO-Phänomen untersucht haben oder aber dazu Unterlagen freigegeben haben oder beides. Das letzte Land, was hier noch dazugekommen ist, ist Schweden. Ich war nämlich kürzlich in Kopenhagen, habe mich dort mit dem Leiter des weltweit größten UFO-Archivs unterhalten. Und der hat mir gesagt, dass das schwedische Militär denen nicht nur 1987 die kompletten UFO-Akten, die sie angefertigt haben, rübergeschoben hat, sondern die tragen die neuen UFO-Fälle, die in Schweden auftauchen, sogar eigenständig in die private Datenbank dieses UFO-Archivs ein. Stellen Sie sich das mal vor in Deutschland. Das ist einfach unglaublich. Und nicht nur das, die schwedische Regierung bezahlt dort mehrere ABM-Kräfte, die in diesem UFO-Archiv sozusagen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme tätig sind und bezahlen dem UFO-Archiv sogar noch Geld dafür, dass das UFO-Archiv denen dort was zu tun gibt. Und das finde ich einfach unglaublich, wenn man den Kontrast eben betrachtet zu anderen Ländern. Denn wie Sie sehen können, fehlen auf dieser Liste ganz bestimmte Länder. Die blauen sind übrigens NATO-Bündnisstaaten, genau wie Deutschland. Es fehlen auf dieser Liste zum Beispiel Österreich. Es hat mir ein Aktivist von Exopolitik Deutschland die Antwort des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport aus Österreich geschickt. Und hier ist die Antwort in Beantwortung Ihres Schreibens. Kann ich Ihnen mitteilen, dass sich in Österreich weder das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport noch eine andere staatliche Institution mit unidentifizierten Flugobjekten befasst. Und auch in Deutschland ist es natürlich so, dass es keine staatliche UFO-Forschung gibt, offiziell zumindest. Der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble, der jetzt einen anderen Posten hat, hat damals gesagt, dass eine Behörde oder Institution auf Bundesebene, die UFO erfasst und auswertet und sowas, hier nicht bekannt seien. Das ist eine sehr interessante Formulierung. Sind hier nicht bekannt? Was meint er eigentlich mit hier? Sitzt in seinem Büro hier unterm Schreibtisch vielleicht? Also da, Nachbarzimmer bei der Sekretärin. Hast du mal im Kaffeeschrank geguckt, ob man ein UFO-Projekt? Nee, hier ist nichts bekannt, ne? Und ich möchte in diesem Vortrag eigentlich kurz versuchen darzustellen, wie absurd die deutsche Situation ist im Vergleich zur internationalen Lage, über die wir ja in Deutschland kaum etwas erfahren. Ja? Ich glaube, wir sind eigentlich auch im deutschsprachigen Raum die Einzigen, die derart über den Tellerrand hinausschauen können auch und das also dann auch so darstellen. Wenn man die Bundeswehr fragt, wie sieht's denn aus? Was macht ihr denn mit UFO-Akten? Habt ihr sowas und so? Das ist hier eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Da schreiben sie, seit Aufstellung der Bundeswehr ist kein Fall dokumentiert, bei dem ein zunächst als unidentifizierbar eingestuftes Flugobjekt nicht abschließend seiner Art, Herkunft und seinem Ziel nach identifiziert werden konnte. Demzufolge existiert keine Aktenlage zu unidentifizierten Flugobjekten. Also, ja, auch wieder, ja. Es existiert keine Aktenlage. Was ist denn eine Aktenlage? Gibt's Akten oder gibt's keine Akten? Aber die Bundeswehr behauptet also allen Ernstes, dass die noch nie irgendwas Seltsames auf ihrem Radarschirm festgestellt hätten. Und das ist ganz erstaunlich, denn wenn man nämlich die militärischen Radarlotsen fragt, die bei der Bundeswehr sitzen, dann hört sich das schon ganz anders an. Hören wir doch mal rein.
Apropos nicht identifizierbares Flugobjekt, gab es auch mal den Fall, dass Sie auch nach näherer Untersuchung etwas nicht identifizieren können? Oder anders gesagt, haben Sie schon mal ein UFO gesehen?
Nein, UFOs sehen ist sowieso schwer. Wir gehen aber davon aus, dass wenn wir sowas Ähnliches wie, also es könnte es mit ganz hoher Geschwindigkeit durch über unsere Scopes fliegen, ein technisches Versagen des Systems ist. Weil es ist schwer irgendwo nachzuweisen und da gibt es unendlich andere Organisationen, die das auch regelmäßig versuchen zu untersuchen. Das ist einfach nicht nachzuweisen. Darum sind es ja UFOs.
Okay, vielen Dank, Herr Belting.
Also ich meine, also das ist schon ein Unterschied, oder? Ob man auf der einen Seite behauptet, man hat noch nie was auf dem Radar gehabt oder ob man dann, wenn man den Radarlotsen fragt, dass der dann sagt, naja, die sind so schnell, da sagen wir immer, es ist unser Radarversagen, ja. Und ich meine, die Schweizer zum Beispiel, die sind da ja auch, ich habe diese Radarspur hier auch schon einige Male gezeigt, aber ich zeige sie gern bis zu meinem Tode, denn das ist eine unglaubliche Radarspur. Sie sehen hier ein militärisches Radarbild vom Schweizer Militär von Juni 1993. Während die Radarlotsen im Kontrollzentrum versucht haben herauszufinden, um was es sich bei diesem unidentifizierten Flugobjekt handelt, das ohne Transponderkennung dort entlang geflogen ist, beschleunigt das auf einmal auf vierfache Schallgeschwindigkeit und schlägt dabei einen spitzen Winkel nach links und verschwindet vom Radarschirm. Warum verschwindet es vom Radarschirm? Weil das Schweizer Militär damals offenbar nicht in der Lage war, Objekte festzustellen, die schneller sind als vierfache Schallgeschwindigkeit. Wie soll das, warum auch? Ja? Es gibt ja offiziell keine solchen Objekte. Und das Interessante daran ist halt, bei vierfacher Schallgeschwindigkeit mal eben so einen spitzen Winkel zu fliegen, das ist natürlich auch eine Sache, wenn Sie da jetzt unsere Naturwissenschaftler sagen, das ist unmöglich, das gibt es überhaupt nicht. Und das stimmt auch, das ist unmöglich nach unseren Naturgesetzen. Das Masseträgheitsgesetz verbietet einfach, dass man bei vierfacher Schallgeschwindigkeit einen spitzen Winkel fliegt. Versuchen Sie das besser nicht zu Hause oder auf der Autobahn. Sie wissen, was dann passiert. Das Auto überschlägt sich und Sie landen schneller bei den Aliens im Jenseits, als Ihnen das lieb ist. Nee, das sollten Sie wirklich nicht machen. Aber die Schweizer Militärradardaten beweisen erstmal, dass also Länder in unmittelbarer Nähe von Deutschland sich sehr wohl solche Objekte registrieren. Und was auch noch interessant ist, während die Bundeswehr behauptet, dass sie noch nie etwas Ungewöhnliches auf ihrem Radarschirm oder irgendwas festgestellt hat über deutschem Territorium, hat die Schweizer Luftwaffe sowas registriert über deutschem Territorium. Sehen Sie, hier ist eine NATO-Frühwarnstation in Baden-Württemberg. Das Schweizer Militärradar reicht natürlich über die Schweizer Grenze, die dort grün eingezeichnet ist, hinaus. Und Sie sehen dort in diesem rot markierten Kästchen, da ist eine Flugverbotszone, da dürfte gar nichts sein und Sie haben dort trotzdem unidentifizierte Radarechos. Und Da also diese Lage so absurd ist, das ist ja nicht nur mir aufgefallen, sondern es gibt auch einige Bundestagsabgeordnete, die da schon unangenehme Fragen gestellt haben, zum Beispiel hier der Hartfried Wolf, von der FDP, da wollte wissen, wie viele Sichtungen von UFOs in Deutschland die Bundesregierung seit dem Jahr 2000 registriert hat und ob die Bundesregierung beabsichtigt, sich, nachdem die Briten und die Franzosen jetzt nun auch schon ihre Sachen freigegeben haben, sich auch bequemt, ihre Akten zu veröffentlichen. Und die Antwort ist, wie immer, Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über Sichtungen von UFOs oder Außerirdischen vor und es gibt auch keine Akten über UFO-Sichtungen, die für eine Veröffentlichung in Betracht kämen. Huch, da war es schon wieder, dieser verdächtige letzte Halbsatz, die für eine Veröffentlichung in Betracht kämen. Also gibt es Akten oder gibt es keine Akten? Ja? Ob die für eine Veröffentlichung in Betracht kommen, das ist ja noch die ganz andere Frage. Oder sehen Sie hier, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Peter Hettlich von den Grünen hat gefragt, wie hoch die Bundesregierung die Wahrscheinlichkeit der Existenz intelligenter außerirdischer Lebewesen einschätzt und für wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit hält, dass Außerirdische auf dem Territorium der BRD landen. Und die Antwort ist, dass der Bundesregierung keine Erkenntnisse vorliegen, um die Wahrscheinlichkeit extraterrestrischen Lebens einzuschätzen, aber eine Landung von Außerirdischen halten sie für absolut ausgeschlossen. Auf dem Territorium. Nach heutigem wissenschaftlichen Kenntnisstand, diese Anfrage ist von 2009, und 2009, das ist ja noch gar nicht so lange her, und wissenschaftlicher Kenntnisstand, das ist ja auch so die Grund, sagen wir, das Grundprinzip des wissenschaftlichen Arbeitens, dass man sich fragt, was ist eigentlich erst Kapitel 1, Stand der Forschung, was ist überhaupt schon bekannt? Ja? Wenn es die Leute dort ernst gemeint hätten mit ihrem wissenschaftlichen Kenntnisstand, wären sie vielleicht über dieses Dokument gestoßen von 1952, das von der CIA stammt. Es handelt sich um nicht evaluierte Informationen. Das muss ich noch dazu sagen. Das ist also kein Beweis jetzt, dass in Deutschland etwas gelandet ist, sondern es handelt sich um einen Bericht aus einer griechischen Zeitung. Und der handelt davon, dass der ehemalige ostdeutsche Bürgermeister und seine Oskar Linke und seine 11-jährige Tochter Gabrielle auf ihrem Heimweg waren, als ihr Motorrad plötzlich einen flachen Reifen hatte. Und im Wald bemerkte das Mädchen dann zwei Männer in Silberanzügen, die den Boden dort untersucht haben, in der Nähe von einer von einem lila scheibenförmigen Objekt, das 13 bis 15 Meter im Durchmesser war. Und, und die Männer hatten also eine blitzende Box hier vor der Brust und beide Männer gingen hinein. Die Scheibe vibrierte, hob ab und drehte sich und verschwand dann aus dem Blick. Und die Zeugen beschreiben das Objekt als so eine Art Bratpfanne. Denn 1952 war im Ostdeutschland der Begriff UFO völlig unbekannt. Gab es nicht. Also wie kann man jetzt behaupten, dass die Landung Außerirdischer auf dem Territorium von Deutschland ausgeschlossen ist, wenn es doch schon ein jahrzehntealtes CIA-Dokument dazu gibt, das genau diese Situation beschreibt. Ganz kurz noch, das habe ich auch schon mal angebracht, ich muss Ihnen diese internationale Situation darstellen, auch um Ihnen den Kontrast klarzumachen, wie es in Deutschland ist. Ja. Staatliche UFO-Forschungsprojekte haben schon über 1400 Fälle von echten, unidentifizierten Flugobjekten wissenschaftlich bewiesen. Und ich rede von dem wissenschaftlichen Beweis in dem Zusammenhang, weil sich ja immer gefragt wird, was ist denn der Beweis, dass es Außerirdische gibt. Ja? Natürlich kann ich kein UFO aus der Hosentasche ziehen, aber für einen Beweis braucht man ja auch eine dazu befugte Person. Jemand, der Kraft seines Amtes dazu die Autorität hat, anhand der ihm vorliegenden Beweismittel den juristischen Beweis zu konstruieren. In dem Fall ist das also tatsächlich so, denn die sind vom Staat dazu autorisiert worden, das zu untersuchen. Damit muss also die Existenz eines echten UFO-Phänomens als bewiesen gelten. Und unsere Nachbarn Frankreich, mit denen ich in letzter Zeit immer mehr in Kontakt stehe, haben eine offizielle Forschungsbehörde seit 1977, die unerklärte Himmelserscheinungen aufklären und mögliche Risiken für die nationale Verteidigung analysieren soll. Das ist die Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, also die Forschungs- und Informationsgruppe für nicht identifizierte Luftraumphänomene, GEPON. Und die nimmt Sichtungsberichte aus der Bevölkerung entgegen und arbeitet da auch eng mit der Gendarmerie Nationale zusammen. Also wenn Sie in Frankreich sozusagen ein UFO gesehen haben, dann können Sie zur Gendarmerie gehen und die haben dann dort ein Formblatt, ist wirklich so, können Sie dann ausfüllen Und das wird dann an GPON geschickt. Und sehr interessant sind diese, Sie können sich die neuesten Statistiken hier auch angucken, was die hier machen. Die haben also im Laufe der Zeit als Unterabteilung des Centre National d'Etudes Spatiales, also des französischen Weltraumzentrums, Weltraumagentur, die haben seit 1977 rund 2200 Sichtungsfälle untersucht und mehr als 1000 davon, auf 1500 davon auf ihrer Webseite veröffentlicht. Und die offizielle UFO-Statistik in Frankreich lässt keinen Zweifel an der Existenz eines echten UFO-Phänomens zu. Denn wie Sie an der Tortengrafik hier auf der rechten Seite erkennen können, unterscheiden die solche Phänomene in vier Kategorien. Kategorie A, das sind die Phänomene parfaitement identifiés, also die, die absolut klar identifiziert sind. Das macht bei denen 9% aus. Ja? 28% wandern in die Kategorie B, Phänomene, die möglicherweise identifiziert sind, also wo die sich sagen, da hat jemand ein Licht langfliegen gesehen und dann haben wir gesehen, dass die ISS zu dem Zeitpunkt dort langgeflogen ist, dann war es wahrscheinlich das. Kategorie C sind Phänomene, die nicht identifizierbar sind aus Mangel an Daten. Und das bedeutet, dass dann nämlich noch eine Kategorie D übrig bleibt von Phänomenen, die nicht identifiziert sind und die 22% ausmacht. Aber diese Phänomene sind nicht deshalb nicht identifiziert, weil sie keine Daten dazu hatten, sondern weil sie alle Daten hatten und weil sie sich trotzdem keinen Reim darauf machen konnten. Und das macht bei denen also ein Fünftel aus. Mehr als ein Fünftel der Fälle geht auf echte, unidentifizierte, fliegende Phänomene zurück. Das heißt, sie nennen das nicht UFOs, sondern sie nennen das eben unidentifizierte Himmelsphänomene. Was auch wirklich clever ist, denn wenn man sich mal überlegt, was UFO eigentlich bedeutet, es bedeutet eigentlich gar nichts. Und es enthält so viele Vorannahmen, ja, also unidentifiziertes fliegendes Objekt. Wir wissen nicht, ob es fliegt, ja, es könnte auch schweben. Viele Objekte, viele Sachen, die da gesichtet werden, kann man nicht mal als Objekt bezeichnen. Könnte also auch eine Lichterscheinung sein, sodass also das eigentliche, der einzige Buchstabe, der in dieser Abkürzung stimmt, ist das U für unidentifiziert, ja. Mehr wissen wir eigentlich nicht. Sie gehen das also sehr wissenschaftlich an, die arbeiten da auch mit mehreren Universitäten zusammen und so weiter. Und bei diesen 22% der nicht geklärten Fälle haben sie eben auch UFO-Landungen dabei. Richtig ernsthafte Fälle. Und ich will hier nur mal einen Fall Ihnen hier mal vorstellen. Trans-en-Provence, Januar 1981. Hat davon schon mal jemand gehört? Nee. 1981. In einer kleinen Gemeinde in Südfrankreich verrichtet der Frührentner Renato Nicolai, wie jeden Tag, ein paar Arbeiten in seinem Garten. Er war gerade dabei, so ein Dach für seine Pumpe zu bauen. Als er gegen 17 Uhr plötzlich ein leises Zischen hört, er schaut in den Himmel und entdeckt ein Objekt, das weder Fenster noch Flügel aufweist und zügig dem Boden entgegensteuert. Als das kreisrunde Objekt landet, versteckt er sich hinter einer Gartenlaube, dort hinter diesem Haus hier, und sieht das seltsame Flugobjekt aus einer Entfernung von nur 20 Metern. Er beschreibt es als Bleifarben. Es sieht aus wie zwei aufeinander gestülpte Untertassen und die sind auf zwei runden Stützen zum Stehen gekommen. Das ist jetzt, ich zitiere jetzt quasi aus dem offiziellen Gendarmerie-Untersuchungsprotokoll, was dort auf der rechten Seite zu sehen ist. Nach einer Minute steigt das Fluggerät wieder mit einem leichten Zischen nach oben. Als es ungefähr 25 Meter hoch schwebt, schießt es mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung eines Waldes davon. Einen Tag später meldet die Frau von diesem Bauern, von diesem Frührentner, den Vorfall bei der Gendarmerie. Die kommt dorthin, halten Nicolai für glaubhaft, untersuchen die Landestelle und finden kreisrunde Abdrücke am Boden. Hier sind sie. Sieht man also eindeutig rings um dieses Schild, was dort aufgestanden ist, kreisrunden Abdruck. Die haben diese Landestelle untersucht, sie haben den ganzen Ort abgesperrt, sie haben GEPAN informiert und diese staatlichen UFO-Ermittler von GEPAN haben dort Boden- und Pflanzenproben genommen und in verschiedenen staatlichen Labors untersuchen lassen. Das Ergebnis ist, auf dem Erdboden wurde sehr starker mechanischer Druck ausgeübt. Die Masse des Objekts schätzen die Forscher auf 500 bis 700 Kilogramm und dazu bringen die Untersuchungen ans Licht, dass der Boden auf bis zu 600 Grad Celsius erhitzt wurde. Es wurden vor Ort auch Pflanzenproben genommen, die ein Labor am Nationalen Institut für Agrarforschung analysiert hat und auch auf seltsame Anomalien gestoßen ist. Nämlich Der Prozess der Photosynthese ist 4 Tage nach Nikolais Sichtung in den untersuchten Pflanzen rapide abgefallen und blieb selbst 40 Tage später noch unter den erwarteten Werten. Und das ist ein Effekt, den der Laborleiter von diesem Institut sich nur durch die Einwirkung gepulster Mikrowellenstrahlung erklären kann. Ja? Der ehemalige Leiter des staatlichen UFO-Forschungsprogramms in Frankreich kommt zu dem Schluss: Wir haben das physikalische Vorhandensein eines künstlichen Objektes nachgewiesen, das auf dem Boden aufsetzte und einen atypischen mechanischen Abdruck sowie biochemische Effekte auf die Vegetation hinterließ. Und dieser Fall Trans-en-Provence ist ja nur einer von vielen untersuchten Sichtungen, bei denen nachgewiesene physikalische Wechselwirkungen mit der Umwelt die Zeugenbeschreibung eines gelandeten UFO als äußerst glaubhaft erscheinen lassen. Das muss man schon so sagen. Die Franzosen sind uns überhaupt in einigen Dingen voraus. Die haben schon 1999 diese 3-jährige Militärstudie veröffentlicht, in der es darum ging, die Bedeutung von UFOs für die nationale Sicherheit zu untersuchen. Der Titel dieser Studie heißt UFOs und die Verteidigung, worauf müssen wir uns vorbereiten? Allein schon der Titel, überlegen Sie sich das mal. Wenn UFOs tatsächlich so lächerlich wären, ja, wie wir das in Mars Attacks kennen, das ist übrigens einer meiner Lieblingsfilme, dann würden wohl kaum 3 Generäle, der Kommandant der Gendarmerie Nationale, der technische Direktor von Air France und jede Menge zivile und militärische Piloten sich 3 Jahre Zeit nehmen, um das zu untersuchen. Die Schlussfolgerung dieses Komitees ist: Die Studien zeigen die beinahe sicher belegte physikalische Realität absolut unbekannter Flugobjekte mit erstaunlichen Flugeigenschaften, die geräuschlos sind und intelligent gesteuert werden. Diese Flugobjekte wirken aufgrund ihrer Flugmanöver äußerst beeindruckend auf Zivil- und Militärpiloten, die nur zögerlich darüber sprechen. Die Befürchtung, lächerlich oder geistesgestört oder leichtgläubig zu erscheinen, ist der Hauptgrund für ihre Zurückhaltung. Es werden im Weiteren geheime Fluggeräte irdischen Ursprungs ausgeschlossen. Und sie sagen, eine einzige Hypothese trägt den Fakten ausreichend Rechnung und beruft sich im Wesentlichen auf den heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand. Es ist jener der außerirdischen Besucher. C'est celle des visiteurs extraterrestres, hier 2. Absatz von oben hinter dem Semikolon, da steht's. Das kann herauskommen, wenn man sich als staatliche Stelle mit UFOs beschäftigt. So. Und ich hab ja letztes Jahr auch noch einen anderen Fall gezeigt, den ich jetzt nicht nochmal ansprechen wollte, die offizielle UFO-Nacht Brasiliens 1986, als riesige Flugobjekte über die Metropolen Sao Paulo, Rio de Janeiro und so geflogen sind. Das Militär hat Abfangjäger geschickt und die wurden dann selbst zu den Gejagten. Der Luftwaffenminister musste am Folgetag in der Pressekonferenz einräumen, dass das Land eben wirklich von unbekannten Flugobjekten heimgesucht wurde, die intelligent gesteuert waren. Also die Franzosen sind nicht allein mit ihrer Einschätzung, dass es sich um intelligent gesteuerte Fluggeräte handelt. So, jetzt kommen wir doch nochmal zu Deutschland. Also wenn man jetzt, wissen Sie, es gibt ja in Deutschland einen ganz berühmten UFO-Forscher, heißt Werner Walter, der hat sehr gute Pressekontakte und deswegen lesen wir alle paar Tage irgendwie: Vorsicht, UFO-Alarm, weil die ISS kommt, oder Achtung, hier Heißluftballons oder so. Und man liest eigentlich kaum mal irgendwas wirklich Interessantes über UFOs, aber es ist dann doch im November letzten Jahres etwas Interessantes in der Zeitung gestanden, hier in der Welt kompakt, die Akte X des Bundestages. Dieser Artikel handelt davon, dass ein Dokument an die Öffentlichkeit, oder zumindest, die haben von einem Dokument Wind bekommen, vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, und der Wissenschaftliche Dienst glaubt, dass die Regierung inoffizielle UFO-Forschung betreibt. Ein Berliner, Frank Reitemeier, der auch immer regelmäßig jetzt seit diesem Prozess zumindest zu unseren Treffen, zu unseren Regionaltreffen in Berlin kommt, hat die Bundestagsverwaltung verklagt und wollte Einsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz in diese Ausarbeitung, in diese UFO-Ausarbeitung. Die hat ihm der Bundestag versagt. Ich habe einen kleinen Bericht dazu gemacht und den möchte ich Ihnen nur mal ganz kurz zeigen.
Frank Reitemeier ist kein Typ für halbe Sachen.
Gerade hat er sich vor dem Verwaltungsgericht Berlin mit dem Bundestag angelegt und einen Etappensieg errungen. Das Gericht entschied, dass der Bundestag eine bislang geheim gehaltene Ausarbeitung über UFOs freigeben muss.
Ich will Fakten wissen und mich stört, dass in 20 Ländern, in Frankreich, in England, USA, Kanada, die Bürger die UFO-Akten einsehen können und ich als Deutscher von meiner deutschen Regierung nicht informiert werde. Es ist also so eine krasse Diskrepanz, wenn man sich das mal vorstellt. In Frankreich wird ein Staatsbürger automatisch von seiner Regierung informiert, weil die Regierung die UFO-Akten auf die Webseite der Weltraumbehörde stellt, also offiziell auf den Regierungsseiten, die sich die Dokumente befinden. Jeder kann sich die ansehen, kostenlos zu Hause. Ich als Deutscher in Deutschland muss also Faxe abschicken, Telefonate führen, Klage einreichen. Das ist mit Kosten und Stress verbunden und das finde ich nicht korrekt.
Konkret geht es um diese Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Eine Abgeordnete ließ sie im November 2009 aufgrund einer Bürgeranfrage für Exopolitik Deutschland erarbeiten. Die Autoren des 10-seitigen Papiers, ein Politologe und ein Physiker, stellen darin die Vermutung auf, dass deutsche Bundesbehörden sich mit UFOs beschäftigen. So heißt es darin, Zitat: Die Tatsache, dass sowohl Großbritannien als auch Frankreich sich mit der Fragestellung nach der Existenz von UFOs und außerirdischen Lebensformen beschäftigten und dies nach vorheriger Geheimhaltung in den letzten Jahren sogar via Internet veröffentlicht haben, legt die Vermutung nahe, dass sich auch deutsche Behörden oder Ministerien mit dieser Fragestellung befasst haben bzw. befassen. Geheime UFO-Forschung auch in Deutschland? Da der Bundestag Frank Reitemeier keine Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz gewähren wollte, zog dieser vor Gericht. Doch der Prozess drehte sich nicht um die Frage, ob Deutschland seine geheimen UFO-Akten veröffentlichen muss.
Tatsächlich geht es zunächst einmal darum, ob der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages dem Informationsfreiheitsgesetz unterfällt und gleichzeitig, falls dies so sein sollte, ob dieser Wissenschaftliche Dienst bzw. der Bundestag selbst sich auf Urheberrechte berufen kann. Dadurch, dass tatsächlich Ausarbeitungen vom Wissenschaftlichen Dienst an die Abgeordneten gefertigt werden, bestimmt der Wissenschaftliche Dienst auf eine gewisse Weise die Politik mit. Und ich bin schon der Meinung, dass das Informationsfreiheitsgesetz gerade für diesen Fall Anwendung finden müsste.
Und genau das versucht der Bundestag mit allen Mitteln zu verhindern. Denn was der Wissenschaftliche Dienst liefert, sind, Zitat, keine Texte, die man veröffentlicht sehen möchte, Zitat Ende. Das Gericht sah es jedenfalls anders und erlaubte dem Kläger Einsicht in die Ausarbeitung. Der Bundestag hat bereits Berufung gegen das Urteil angekündigt und auch Frank Reitemeier ist unzufrieden, denn er will, dass Deutschland die Akten für jedermann offenlegt.
Also ich versuche, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Da werde ich mich mit meinem Anwalt, Herrn Olaf Grunert, noch mal kurz schließen, was wir als nächsten Schritt jetzt machen. Aber mein Ziel ist ja die endgültige Freigabe der UFO-Akten, so wie das in 20 anderen Ländern auch üblich ist.
Und so wird es wohl nicht der letzte Prozess für Frank Reitemeier und seinen Anwalt sein. Transparente Regierungsinformationen über UFOs, so etwas mag es vielleicht anderswo geben, in Deutschland jedenfalls noch nicht.
Ja, wir warten. Wir warten in Deutschland immer noch drauf, dass die deutsche Regierung wieder den Anschluss findet und zur internationalen Situation aufholt. Mit dem Berufungsprozess, der hat übrigens noch nicht mal angefangen, ja. Also dieser Prozess war im Dezember 2011. Jetzt haben wir schon fast 2012 rum. Vor kurzem ist mir zugetragen worden, hat sich die Bundestagsverwaltung, die ja Berufung eingelegt hat, gegen das Urteil des Amtsgerichtes, weil sie auf keinen Fall diese Ausarbeitungen freigeben wollen, hat sich erkundigt beim Oberverwaltungsgericht, wann es denn losgeht mit dem Berufungsprozess. Und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat unter dem Aktenzeichen OVG 12b 3.12 dem Bundestag im August mitgeteilt, 2012, dass, Zitat, die derzeitige Geschäftslage des Senats eine Terminierung noch im laufenden Jahr ausschließen würde. Also mit dem Berufungsprozess ist erst 2013 zu rechnen. So langsam mahlen die Mühlen in Deutschland, wenn es um UFOs geht. Was ich ja schon, was auch in dem Bericht schon angesprochen wurde, diese Ausarbeitungen, die sind im Grunde für uns erstellt worden. Wir sind in den Besitz dieser Ausarbeitungen gelangt, weil uns eine Bundestagsabgeordnete eine Frage nicht beantworten konnte. Wir wollten nämlich damals wissen, und eigentlich sind es auch zwei Ausarbeitungen, so sehen die aus. Wir wollten nämlich damals wissen, wieso ist eigentlich die UNO-Resolution 33426 von 1978 niemals in Deutschland umgesetzt worden. Was ist, dazu komme ich gleich. Ich möchte nur noch mal ganz kurz noch mal ein anderes Zitat aus dieser Ausarbeitung Ihnen zeigen. Und hier steht, also der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages sagt, hinzu kommt, dass bei der Beschlussfassung der VN-Resolution 33426 im Jahr 1978 noch ein sehr ausgeprägtes Ost-West-Konfliktdenken vorherrschte. Zumindest in militärischer Hinsicht könnte nach damaliger Interessenlage durchaus ein Bedürfnis bestanden haben, Berichten oder Erscheinungen von UFOs nachzugehen und diese zu untersuchen. Die tatsächliche oder vermeintliche Entwicklung neuer Fluggeräte, Spionagesatelliten und Ähnlichen durch den militärischen Gegner könnte auch in der Bundesrepublik Deutschland in der Vergangenheit genügend Anlass geboten haben, sich mit solchen Fragestellungen zu befassen. Das sagt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages natürlich in voller Kenntnis der Tatsache, dass rings um Deutschland UFOs sehr viel ernster genommen werden. Wissen, wir hatten in der DDR hatten wir so einen Witz, warum ist die Banane krumm, weil die immer so einen Weg um Ostdeutschland machen musste. Vielleicht ist es mit den UFOs ja genauso, ja. Das also, wir müssten mal fragen bei den Schweizern, ob die vermehrt verkrümmte UFOs aus Richtung Deutschland kommen sehen. Wie auch immer, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass eben in Deutschland, wenn man sich eben gerade überlegt, dass zu Hochzeiten des Kalten Krieges ja genau drauf geguckt wurde, was fliegt jetzt hier rum? Ich meine, ja, Kalter Krieg, die beiden großen Systeme. Und jetzt muss man sich überlegen, genau an der Frontlinie des Kalten Krieges, die ja direkt durch unser Land verlief, da soll sich niemand für UFOs interessiert haben, oder was? Wer soll denn das glauben? So, jetzt zu dieser UNO-Resolution, denn das war ja der eigentliche Grund, warum wir diese Ausarbeitungen sehen wollten. Die UNO-Resolution von 1978, UNO-Entscheidung war es, die ruft alle interessierten Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene geeignete Maßnahmen zur Koordinierung einer wissenschaftlichen Erforschung und Untersuchung von außerirdischem Leben, einschließlich UFOs, zu ergreifen und den UN-Generalsekretär über Beobachtungen, Forschung und Evaluierung dieser Maßnahmen zu informieren. Allein die Tatsache, dass es diese Entscheidung gibt, müsste für jeden ein Signal sein, dass das Thema doch nicht so lächerlich sein kann, wie es uns in den Massenmedien oft verkauft wird. Und warum wurde das in Deutschland nicht umgesetzt? Antwort vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Es handelt sich ja um eine Resolution und die haben ja regelmäßig nur empfehlenden Charakter und sind rechtlich nicht bindend und verpflichten nicht zu Umsetzungsmaßnahmen. Und die Mitgliedstaaten werden ja auch nur eingeladen, die angesprochene Koordinierung vorzunehmen, und das ist mit Blick auf die politische Wirkung eine weiche Formulierung. Ja? Also genau, ne? Also bloß weil die Deutschen eingeladen werden, heißt es noch lange nicht, dass die kommen. Interessant ist auch, woher die dieses Zitat haben. Übrigens, die haben das von der Exopolitik-Webseite, diese UNO-Resolution. Aber das ist noch eine ganz andere Sache. Ich habe also weiter recherchiert und ich wollte wissen, wie ist es damals gewesen mit der UNO-Resolution in Deutschland. Und ich bin über folgende Sachen gestolpert. Zunächst einmal historische Fotos. Hier sehen wir den österreichischen UN-Generalsekretär Kurt Waldheim, von dem ich übrigens, was sehr peinlich war, in Wien kürzlich behauptet habe, er sei Deutscher gewesen. Das war aber gut, das kann schon mal passieren. Und der unterhält sich hier gerade mit einem ganzen Gremium von UFO-Spezialisten, nämlich hier von links nach rechts Gordon Cooper, NASA-Astronaut, ja, Jacques Vallée, berühmter Astrophysiker, Claude Poher, der Leiter des Französischen, also von GEPAN damals, Ern Hynek, der Leiter des ehemaligen amerikanischen UFO-Projektes. Sir Eric Gary ist der Premierminister von Grenada, der das Ganze angestoßen hat. Und dann sitzen noch andere Leute dabei. Und die haben auch eine Pressekonferenz gegeben. Das war dann im November, als diese Resolution kurz vor der Verabschiedung stand, von der Pressekonferenz. Aber was die vorhatten, war eigentlich was anderes. Die wollten nicht, dass die UNO, Vollversammlung die Mitgliedstaaten nur einlädt, UFO-Forschung zu betreiben, sondern die wollten die Errichtung einer Behörde oder Abteilung der Vereinten Nationen zur Durchführung und Koordinierung und Verbreitung von Forschungsergebnissen über UFOs und verwandte Phänomene. Also die wollten wirklich, dass das Thema UFOs auf allerhöchster Ebene ein offizielles Gremium findet. Was diese Herren nicht wussten, war, dass sie von Anfang an mächtige Feinde hatten. Das britische Nationalarchiv hat vor 2 Jahren Akten veröffentlicht, freigegeben, die vorher geheim waren. Und daraus geht hervor, dass die eindeutig dagegen waren, dass so eine Behörde auf Ebene der Vereinten Nationen gegründet wird. Denn sie finden, dass die Existenz einer solchen Behörde unter den Fittichen der Vereinten Nationen eine ungerechtfertigte Verschwendung von UNO-Ressourcen wäre, die auch an anderer Stelle besser eingesetzt werden könnte. Und es ist auch daraus hervorgegangen, dass Österreich auch gegen die UFO-Resolution war. Die Mitglieder des Weltraumausschusses, heißt es hier, vor allem der österreichische Vorsitzende, waren entschieden gegen einen weiteren Versuch, den Weltraumausschuss in das Thema zu involvieren. Die Österreicher haben, wie auch andere, ihr Missbehagen gegenüber den Grenadiern zum Ausdruck gebracht. Die Deutschen ziehen mit österreichischer Unterstützung eine von der Regierung von Grenada ernannte Expertengruppe vor, die ihre Ergebnisse dem Generalsekretär mitteilen soll. Hier hatte ich also zum ersten Mal in britischen Regierungsakten einen Hinweis darauf, dass die Deutschen überhaupt anwesend waren, dass die überhaupt was damit zu tun hatten. Und ich habe also weiter gegraben und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann im März diesen Jahres auf die entsprechenden Akten gestoßen bin. Die befinden sich zwischen diesen Aktendeckeln. Aber ich darf Ihnen die Akten leider nicht zeigen, genauso wenig wie die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die mir natürlich vollständig vorliegen. Warum nicht? Ich habe an meinem Geburtstag diese E-Mail erhalten vom politischen Archiv. Das Auswärtige Amt kann Ihrem Antrag auf Veröffentlichungen und so weiter nicht entsprechen. Es handelt sich um amtliche Unterlagen, die in der Öffentlichkeit vor Missbrauch und Manipulation geschützt werden müssen. Durch die Veröffentlichung in ufologischen Organen wäre ein entsprechendes Risiko gegeben. Hallo? Wo leben wir denn hier? Ja? Das ist eine journalistische Anfrage. Und ich muss auch mal ehrlich sagen, ich finde, das ist eine Frechheit, ich habe noch nie sowas bekommen. Ich habe ja früher auch fürs Fernsehen gearbeitet und so. Es hat sich nie einer beschwert, also bis zum heutigen Tage nie, dass ich Informationen manipulieren oder missbrauchen würde. Und das ist also schon was, das könnte man fast persönlich nehmen, aber ich nehme es natürlich nicht persönlich. Und ich halte mich auch dran, ich werde die nicht veröffentlichen, aber daraus zitieren kann man doch. Ne? Und was braucht man also für ein Zitat? Ne? Was mal hier, Anführungszeichen. Und so sieht es also aus, wenn das Auswärtige Amt sich mit UFOs beschäftigt hat. Und es ist nicht sehr viel, was in diesen Akten drinsteht. Das muss ich auch noch dazu sagen. Es ist eigentlich fast lächerlich, wenn man sich überlegt, warum wollen die das nicht veröffentlichen? Ich meine, die beste Möglichkeit, einen Missbrauch von Informationen vorzubeugen, wäre doch, die gesamte Information, die vorhanden ist, zu veröffentlichen, damit niemand irgendwelche Zitate sinnentstellt, frei vom Kontext, der ihn umgibt, dort darstellen kann. Oder sehe ich das falsch? Aber gut, so müssen Sie sich also leider darauf verlassen, dass ich richtig zitiere, wie Sie sehen hier ein Bildzitat. Und aus diesem Telegramm der ständigen Vertretung Deutschlands bei der UNO an das Auswärtige Amt in Bonn steht also zum ersten Mal, dass die Delegation Grenadas im Special Political Committee, also im politischen Sonderausschuss, einen Resolutionsentwurf zu UFOs eingebracht hat, der sich für die Bildung einer Expertengruppe ausspricht, die unter Aufsicht des Weltraumausschusses den Rahmen UN-betreuter Forschungsarbeiten zum UFO-Phänomen festlegen soll. Von weiterreichenden Implikationen des Resolutionsentwurfs ganz abgesehen, was für Implikationen sind das nebenbei erwähnt, ist bereits dieser Verweis auf den Weltraumausschuss bedenklich, da er ein Drängen Grenadas auf die Mitgliedschaft im Weltraumausschuss und damit dessen ständige Belastung durch die UFO-Frage nach sich zöge. Also die Deutschen wollen nicht, dass das Thema UFOs beim Weltraumausschuss landet, weil sie befürchten, der Weltraumausschuss beschäftigt sich dann ständig nur noch mit UFOs. Und hier steht, Das politische Sonderausschuss wird die Behandlung dieses Items voraussichtlich noch in dieser Woche abschließen. Bis dahin werden die USA und Österreich versuchen, Grenada zu einer Zurücknahme des Resolutionsentwurfs zu bewegen und für eine allgemeine Deklaration zu gewinnen, die interessierte Länder zur Mitarbeit in einem von den Vereinten Nationen unabhängigen Gremium zur Erforschung der UFOs einlädt. Ja? Das klingt doch eigentlich gar nicht schlecht, dass sie also versuchen, okay, sie wollen zwar Grenada davon abbringen, die Resolution durchzuboxen, aber immerhin wollen sie ein Gremium zur Erforschung der UFOs. Ist doch nicht schlecht, was die Deutschen da wollten, könnte man meinen, aber was sie damit eigentlich bezweckt haben, ging schon aus diesem Brief vom 6. September 1978 an das Auswärtige Amt hervor. Da steht, dass im vergangenen Jahr die anderen Delegationen im letzten Jahr noch den Wunsch von Grenada taktvoll abgelehnt haben, um zu vermeiden, dass die Vereinten Nationen sich mit diesem Tagesordnungspunkt lächerlich machen. Und wenn Grenada dies inzwischen nicht begriffen hat, so wird dieser Tagesordnungspunkt auf der 33. Generalversammlung voraussichtlich sehr viel kürzer behandelt und prozedural getötet werden. Offensichtlich, steht hier weiter, hat Generalsekretär Waldheim schon den Vorschlag gemacht, hierfür einen Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, in dem dann nur die Delegationen mitarbeiten, die sich freiwillig dazu melden. Also das sehen wir, der Verweis auf einen Ausschuss, in dem das Thema gesondert behandelt werden sollte, das haben die nicht gemacht, damit darüber gesprochen wird, sondern um es prozedural zu töten. So wird Politik gemacht, meine Damen und Herren. Das ist doch super. Ich hatte das Vergnügen, mit dem Menschen zu sprechen, der diese ganze UNO-Resolution bei den Vereinten Nationen damals überhaupt erst angestoßen hat. Es handelt sich um den amerikanischen Journalisten Lee Spiegel. Er hatte damals eine Schallplatte produziert, wo er viele militärische Augenzeugen auch zu Wort kommen ließ und hatte eben auch dabei J. Allen Hynek und all diese Leute. Und er ist an den Premierminister von Grenada herangetreten und hat ihm den Vorschlag unterbreitet, auf der UNO-Ebene diese Resolution eben anzustrengen. Und ich habe ihn gefragt, was eigentlich seine Meinung ist, was jetzt wirklich dagegen sprach, ja, warum das nicht geklappt hat. Und möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, was er hier geantwortet hat.
Wir haben also im Juli 1978 ein Meeting mit dem Generalsekretär Kurt Waldheim organisiert. Dabei wollten wir ihn über unseren Plan informieren, über den Vortrag im November. Der Generalsekretär wollte wissen, wer daran teilnehmen sollte und welche Absicht dahinter steckt. Und ich glaube, bei diesem Meeting hat Eric Gary dem Generalsekretär zum ersten Mal den Resolutionsentwurf gezeigt und erklärt, das hier haben wir bei den Vereinten Nationen vor. Und die Leute, die hier anwesend sind, werden uns dabei helfen, es bei den Vereinten Nationen vorzutragen. Es wurden mehrere Fotos von uns gemacht, wie wir dort mit dem Generalsekretär am Tisch sitzen. Eines dieser Fotos ist sehr berühmt geworden und in unzähligen Büchern und Zeitungsartikeln weltweit veröffentlicht worden. Darauf sieht man den Astronauten Gordon Cooper, Dr. J. Allen Hynek, Dr. Jacques Vallée, den Generalsekretär und auch mich. Und durch dieses Foto erfuhr die Öffentlichkeit, dass da etwas bei den Vereinten Nationen geplant war, das mit UFOs zu tun hatte. Fast jeden Tag stellt die UNO irgendeinen Ausschuss auf. Wir wollten einfach nur einen kleinen Ausschuss mit vielleicht drei Vertretern. Sogar ich habe mich freiwillig gemeldet, mitzumachen. Wir wollten einfach ein paar Leute in einem kleinen Büro, die anfangen, die Informationen aus denjenigen Ländern zu sammeln, die mitmachen wollten. Mehr wollten wir nicht. Das hätte nicht viel Geld gekostet. Ich bin mir sicher, dass die Vereinten Nationen viel mehr Geld verschwenden, als wir für unser Vorhaben gebraucht hätten. Nein, eigentlich ging es darum, dass die größeren Länder wie die USA und Sowjetunion nicht wollten, dass man sich mit UFOs beschäftigt. Das mussten sie unter allen Umständen verhindern. Und genauso ist es geschehen. Nicht Grenada hat sich lächerlich gemacht, sondern Großbritannien, vielleicht auch Deutschland, die möglicherweise so eingeschüchtert waren, dass sie gesagt haben, hey, ihr solltet euch den USA und der Sowjetunion anschließen, denn wenn die nicht wollen, dass irgendetwas über UFOs gesagt wird, dann sollt ihr das auch nicht.
You know, pay attention to our lead and everything will be fine. And I'm sure,
wenn ihr unserer Richtung folgt, gibt es keine Probleme. Ich bin mir sicher, dass die Gespräche so gelaufen sind. Nur so macht das Ganze Sinn. Und wie ich ja schon gesagt habe, war es nur ein Zufall, dass Sir Eric Garys politische Zukunft zu Fall kam, als er nur wenige Monate nach meiner Präsentation bei den Vereinten Nationen gestürzt wurde? War es ein Zufall? Na, das ist nur eine Frage, die ich aufwerfe. Ich kann das nicht beweisen und werde es auch gar nicht versuchen. Aber für mich war das ein riesiger Zufall.
Riesiger Zufall, oder? Kurz nachdem der das da eingebracht hat, gibt es einen Staatsstreich. Premierminister Eric Gary war im Januar, ich glaube es war im Januar 1979, auch wieder auf dem Weg nach New York, weil er mit dem Generalsekretär nochmal über das Thema UFOs reden wollte. Und ist dort auch reingelassen bei den Vereinten Nationen als Premierminister von Grenada. Aber als er dann oben angekommen war, also aus dem Aufzug stieg und beim Premierminister ins Büro wollte, haben die gesagt, nee, du darfst nicht mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen sprechen, denn du bist ja gar kein Premierminister mehr von Grenada. Die haben ihn in Amerika, er ist gestürzt worden, die haben ihn in Amerika in politische Schutzhaft genommen, so hieß das, Protective Custody, ich weiß nicht, wie man das sagt, Schutzverwahrung oder sowas. Und er ist also dann auch im Exil gelandet und dann irgendwann gestorben. Und es ist über die Sache Gras gewachsen. Und es ist nie wieder etwas über UFOs bei den Vereinten Nationen besprochen worden. Und das ist sehr schade, finde ich. Denn wenn wir vor über 30 Jahren hier schon angefangen hätten, das Thema ernsthaft zu beleuchten, und wie ich ja gezeigt habe, gibt es jede Menge ernsthafte Fakten, die wir da mal besprechen müssten. Ja? Wer sitzt denn da eigentlich am Steuer in diesen Dingern? Wenn wir das vor 30 Jahren schon auf offizieller Ebene gemacht hätten, dann wären wir jetzt viel weiter. Und ich finde es einfach erbärmlich, die deutsche Position und auch die österreichische, dass die so tun, als wäre das alles Quatsch und als müssten wir uns darüber keine Gedanken machen. Insofern stimmt das, kurzfristig spielen UFOs ja überhaupt keine Rolle. Kurzfristig werden wir uns eher darüber Gedanken machen müssen, wie wir unser Brot verdienen und wie wir unsere Wohnung bezahlen in nächster Zeit. Aber ganz kurz noch zum Schluss zu der Frage, gibt es denn da wirklich nichts in Deutschland? Gar niemand, der irgendwas weiß in Deutschland? Denn die Aussagen vom wissenschaftlichen Dienst sind ja nur Vermutungen. Ja, könnte sein, dass die Deutschen sich damit beschäftigen. Diese ganze Sache hat also viel Wirbel, sag ich mal, in der deutschen UFO-Landschaft ausgelöst. Und ich weiß nicht, ob es jetzt abhängig war von dieser Ausarbeitung. Jedenfalls der deutsche UFO-Verein, die GUFO, Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung e.V., wir haben hier den österreichischen Vertreter auch sitzen davon. Wo ist er denn, Mario? Sehe ihn nicht. Gut, macht auch nichts, der kennt das alles schon. Die haben nämlich auch im Dezember 2011 eine Anfrage an verschiedene deutsche, nationale und Bundesministerien, also Landes- und Bundesministerien gestellt und wollten wissen, wie die deutschen Behörden eigentlich damit umgehen, wenn da irgendwelche Sichtungen gemeldet werden. Ja, die haben dabei also jeglichen Bezug auf das Wort UFO vermieden, was sehr praktisch war. Und eines dieser Ministerien, nämlich das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen, hat zum ersten Mal diese Frage beantwortet. Und das finde ich interessant. Sie haben gesagt, dass die verantwortliche Organisation das sogenannte Nationale Lage- und Führungszentrum Sicherheit im Luftraum ist, NLFZ. Dieses Operationszentrum, also dieses Führungszentrum ist die zentrale Informationsschnittstelle für alle Berichte, die in Sachen Luftsicherheit von Belang sind. Und die deutsche Polizei übermittelt ihre UFO-Meldungen direkt an dieses Zentrum. Also alles, was für die Sicherheit von Belang ist. Das ist das Zentrum. So sieht's aus. Es ist Teil einer NATO-Anlage. Das Foto ist von Alexander Knörr von der DGUFO. So nah ist er rangekommen, weiter ging nicht. das da oben, das andere ist von der Luftwaffe selbst. Und das Interessante bei diesem NLFZ, wir haben versucht, das zu verifizieren, ich war da auch im Kontakt mit anderen Journalisten und ein Journalistenkollege von mir, von einem sehr großen, sehr großes, sehr großer Verlag, sagen wir mal so, also so ein großer Verlag, dass jetzt da nicht einfach jemand dann wieder auflegt, wenn der anruft beim Verteidigungsministerium, der hat beim Verteidigungsministerium angerufen und wollte wissen, ob das stimmt, dass das NLFZ SILURA, Sicherheit im Luftraum, UFO-Meldungen bekommt. Und er hat also zuerst beim Bundesinnenministerium angerufen. Beim Innenministerium haben sie ihm gesagt, weil es ist ja eine gemischte Behörde, ja, da sind also zivile und militärische Beamte arbeiten dort. Und die vom Innenministerium haben ihm gesagt, die Teile des NLFZ, die dem Innenministerium unterstehen, wissen nichts von solchen Akten. Fragen Sie doch mal beim Verteidigungsministerium nach. Das hat er gemacht. Er hat beim Verteidigungsministerium angerufen und der Presseoffizier hat ihm gesagt, ja, es gibt solche Akten beim NLFZ und ich lasse die mir mal kommen und schaue mal rein, ob sich da was machen lässt. Er hat später zurückgerufen und hat unter Dreien, wie man das so sagt, in der Journalisten-Spreche, also sozusagen inoffiziell, hat er ihm gesagt, sodass also nicht zitiert werden will, die Leute dort haben dem Presseoffizier bestätigt, dass sie solche Meldungen von der Polizei und vom Militär dort erhalten, aber die würden nicht ernst genommen und sofort zerstört. Ist das wirklich der Fall? Und das ist wirklich ein phänomenaler Sachverhalt, denn mein lieber Kollege und Freund Luc Bürgin und Herausgeber für Mysteries Magazin, der jetzt schon wieder unterwegs ist, hat auch nochmal nachgehakt, hat verschiedenste Behörden angeschrieben und hat hier vom Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste, vom Pressesprecher, folgende Auskunft bekommen. Der Umgang da ist differenziert zu betrachten. Wenn es also irgendwelche Unfälle im Luftraum sind, dann wird nichts an das NLFZ gemeldet. Aber bei allen anderen Sachverhalten erfolgt aufgrund einer Vereinbarung die Information an das NLFZ. Und es handelt sich um eine vertrauliche, also um eine Bund-Länder-Vereinbarung. Weitere Details kann ich Ihnen leider nicht zur Verfügung stellen. Also es gibt eine vertrauliche Bund-Länder-Vereinbarung, die besagt, dass Polizei und Militär ihre UFO-Sichtungen an das NLFZ zu melden haben. Und was machen die dann dort? Die zerreißen das sofort und werfen es in den Papierkorb. Alles klar? das ist also der Stand in Sachen UFOs. Und ich bin mir sicher, dass das Thema noch weiter hochkochen wird, denn der Berufungsprozess steht ins Haus. Und außerdem gibt es ja sehr viele wichtige Fragen für die Menschheit. Oh, das ist noch auf Englisch, es tut mir leid. Wissen Sie, ich toure im Moment eigentlich eher durch Europa als durch Deutschland mit diesem Vortrag. Ich war dieses Jahr schon sonst wo. Es gibt ja unglaublich wichtige Fragen, die damit verbunden sind. Ja? Und ich finde die Frage, wie kommen die eigentlich hierher, ist eine der wichtigsten Fragen dabei. Denn mit Erdöl werden sie ja wohl nicht ankommen. Das ist völlig klar, oder? 36% des weltweiten Energiebedarfs wird durch Erdöl gedeckt. Und das Erdöl ist natürlich auch von Bedeutung für den US-Dollar als Leitwährung, da alle Ölgeschäfte mit dem US-Dollar gemacht werden. Anders gäbe es den US-Dollar wahrscheinlich gar nicht mehr. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was passiert, wenn es Erdöl überflüssig würde. Was bedeutet das für die globalen Machtverhältnisse auf unserem Planeten? Außerdem könnten ja die Leute auch anfangen, Fragen zu stellen. Und das sind überhaupt, finde ich, die interessantesten Fragen. Ja, ich hatte irgendwo so einen Comic mal gesehen, da sieht man so eine Erde so entfernt hier und da fliegen laute Raketen, da ist Krieg und so und hier schwebt so eine Untertasse mit den Aliens, die da so Distanz halten, ja, und sagen, also soweit ich das sehen kann, kämpfen die darum, wer die friedlichste Religion hat oder sowas. Mal ganz ehrlich, Religionen könnten... Also für Religionen, sage ich mal, das wird eine sehr, sehr große Herausforderung. Müssen die Außerirdischen eigentlich auch einen Schleier tragen? Gilt die Erbsünde auch für die Außerirdischen? haben die auch gesündigt, die Außerirdischen? Das sind Fragen, die solche traditionellen Institutionen eben wirklich in Bedrängnis bringen könnten. Und Und wie ist überhaupt die Gesellschaft bei den Außerirdischen oder bei wem auch immer da, wie ist das organisiert? Gibt es da Staatsoberhäupter, Obdachlose, Terroristen oder Kriege wie bei uns? Wie hoch ist der Spitzensteuersatz bei den Außerirdischen? Oder haben die überhaupt Steuern oder haben die überhaupt Geld oder haben die Möglichkeiten, wie sie ihre Gesellschaft organisieren können, auf eine völlig andere Art und Weise? Das sind alles Sachen, wie ich finde, mit denen wir uns langsam mal beschäftigen müssen. Und das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen werden, wenn dieses ganze Finanzkarussell, in dem wir gerade schweben, angehalten hat und gescheitert ist. Also Sie sehen, das sind sehr, sehr langfristige, sehr wichtige Fragen für die Menschheit, wie es generell weitergehen soll. Und jetzt mal ehrlich, wir machen seit 50 Jahren bemannte Raumfahrt. Wir sind so die Babys eigentlich, die gerade erst angefangen haben, bemannte Raumfahrt zu machen. Und wir müssen uns früher oder später einfach damit auseinandersetzen, dass wir nicht allein sind. Ja? Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Entwicklung des Universums eigentlich die Entwicklung von Bewusstsein ist und dass es sich dabei um einen gerichteten, intelligenten, liebevollen Prozess der Weiterentwicklung von Bewusstsein im Universum handelt. Und die Evolution der Menschheit wird sich nicht aufhalten lassen von ein paar machthungrigen Leuten, die versuchen, ihren Job zu retten, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass wir uns als Ganzes, als Menschheit weiterentwickeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus